SRF 3 Fokus.
Schönen Montagabend, mein Name ist Tom Giesler. Mein Gast heute ist der Andreas Henni, Eishockey-Profi, Verteidiger vom amtierenden Schweizer Meister am SC Bern. Ein Mannschaftssportler, der sich in ein Kollektiv einreiht, wo eins von vielen Rädchen in einem Mannschaftsgefüge ist, abseits vom Eis aber sehr einen eigenen Kopf hat, sehr einen eigenen Weg geht. Der Andreas Henni studiert parallel zum Eishockey Kommunikationswissenschaften. Der Andreas Henni hat eine eigene Herde Kühe im Tessin. Und das ist doch sehr untypisch für einen Spitzensportler, der Andreas Henni ist Veganer. Verzichtet also auf jegliche Lebensmittel tierischer Herkunft. Willkommen im Fokus, Andreas Henni. Sie kommen gerade vom Training. Haben also gerade viel Energie verbraucht. Was haben Sie gegessen, um Ihre Batterien wieder aufzuladen?
Ja, ganz ehrlich gesagt, habe ich noch nicht so viel gegessen. Ich bin da geschaut, dass ich pünktlich bin, um da hinzukommen. Und dann fange ich Bananen und einen Shake gehabt.
Ah, oder nicht, dass Sie da kollabieren während dem Gespräch. Sie sind fit genug, noch die Stunde durchzuheben.
Ja, wenn wir schauen, was wir machen können, ja.
Aber das mit der Ernährung ist natürlich schon das Thema. Vielleicht müssen wir schnell erklären. Vielleicht weiss nicht ganz jeder, was vegane Ernährung ist. Der Veganer ist eigentlich der konsequentere Vegetarier. Der Vegetarier verzichtet darauf, Fleisch zu essen. Der Veganer verzichtet auch darauf, Fleisch zu essen, aber verzichtet auf alle Lebensmittel, die vom Tier kommen. Also alle Milchprodukte, Eier. Der konsequente Veganer hat auch keine Lederschuhe, weil das Leder ja auch vom Tier kommt. Für das auch muss ein Tier sterben. Wie handeln Sie das innerhalb von so einer Mannschaft, wo Sie wahrscheinlich der einzige Veganer sind?
Ja, das ist jetzt eigentlich vom Händler her ja nicht das Problem. Es ist nicht so, dass wir da zusammen, alle zusammen wohnen und alle zusammen kochen oder so. Also kocht das also jeder für sich selber oder jeder verpflegt sich selber. Es ist natürlich schon bei dir mal ein Thema, aber es war vor allem ein Thema, als ich jünger war und als ich da ein bisschen neu dabei war. Und jetzt, als ich schon ziemlich lange dabei bin, wissen das schon alle. Und manchmal redet man vielleicht über das eine oder das andere, aber es ist auch nicht so ein grosses Thema, weil wir reden eigentlich mehr über andere Sachen vielleicht als wenn wir uns ernähren. Und ich könnte vielleicht. Ich könnte Sie noch besser sagen, was Sie meinen. Was
ja, jetzt nach einem Training, jetzt können Sie nach einem normalen Training unter der Woche und essen die heim. Aber ich nehme an, wir sind auch viel unterwegs miteinander als Mannschaft. Wir haben Auswärtsspiel. Ich habe schon gehört, da gäbe es nach dem Spiel gerade Essen direkt in der Kabine, um eben die Batterien wieder aufzuladen. Also da sind Sie ja doch regelmässig mit Ihren Mannschaftskollegen am Essen. Und haben dann regelmässig sozusagen eine Extrawurst, wenn die Extrawurst in dem Zusammenhang vielleicht das falsche Wort ist.
Also es ist natürlich so, dass eben viele gehen nach dem Training zusammen zum Mittagessen gerade in der Eishalle und das gehe ich eigentlich nicht so, weil es dort gerade nicht so unbedingt ein gutes Angebot jetzt für mich hat. Und wenn wir Auswärtsspiel haben, dann essen wir uns nachher gerade und dann ist das schon etwas, wo ich sozusagen muss für mich ein bisschen organisieren oder halt dann über den Tag verteilt so essen, dass dann vielleicht nach dem Spiel gerade das, was dann noch zur Verfügung ist, gerade noch sozusagen das ist, was gerade noch gebraucht habe für den Rest des Tages. Also da ist ein bisschen eine Anpassung meinerseits, aber das ist echt ein, ja, nicht ein grosses Thema.
Das ist
Thema,
keine isolierende Komponente, dass Sie wie so einen Spezialweg neben der Mannschaft
Nein, das ist es sicher nicht. Also es ist natürlich schon vielleicht so gewesen, dass man, als ich mit 18 oder mit 17 da in die Liga gekommen bin, dann bin ich schon ein bisschen nicht so gewesen, natürlich.
Sie sind als 17-Jährige auf Istessin zu Ambri Piotta.
Genau.
Ihre erste Station.
Also schon mit 16 und dann mit 17 bin ich dort in die Profimannschaft gekommen.
Wie war denn das gewesen, als so junger Spieler, der sich eh muss etablieren, durchkämpfen gegen etablierte Spieler? Da muss man sich grundsätzlich schon den einen oder anderen Spruch anhören, steht ganz unten in der Mannschaftshierarchie und dann ist er noch Veganer.
Ja. Und das war erst der Anfang gewesen. Also, es ist, ich hatte also schon keine Ahnung, wie das so läuft. Also ich bin nicht aus einer Sportlerfamilie. Das kann man so sagen. Ich hoffe, meine Geschwister nehmen das nicht übel und meine Eltern auch nicht. Aber es ist ja so. Also das ist eindeutig nicht mein Hintergrund gewesen. Und für mich ist vieles neu gewesen. Und ich bin sehr anders gewesen. Und ich bin eigentlich zuerst mal von daheim weg gewesen. Und dann bin ich auch noch Veganer gewesen. Und dann ist das sicher, als ob es nicht schon was anderes genug gewesen wäre, ist das sicher auch noch ein Faktor gewesen.
Was haben wir sich da müssen anhören?
Ja, eigentlich habe ich mir nicht jetzt in Bezug auf das so viel müssen anhören. Also es ist schon erstaunlich, jetzt die Leute, die nicht Veganer sind oder die sich anders ernähren, dass es doch schon immer Leute gibt, die sich dann persönlich getroffen finden. Und das ist dann äußert sich dann eher einem 17-Jährigen gegenüber, wo jetzt gerade irgendwie neu dabei ist oder probiert, da seinen Weg zu machen. Als jemand, der 34 ist und halt schon ein bisschen jetzt von dem Weg hinter sich hat. Da hört man sicher, sicher Sachen, aber ich möchte mich jetzt eigentlich nicht mehr erinnern an etwas Konkretes, was jetzt irgendwie besonders auf das ist. Es ist dann mehr so, ja, aber dann kannst du ja nichts essen oder wieso denn? Und halt einfach ein bisschen so Sprüche. Aber jetzt wirklich so eine Konfrontation, wo das irgendwie benutzt worden ist, mir etwas machen. Das mag ich mich nicht erinnern oder habe ich nicht erlebt.
Aber also, muss man sich da nicht anhören, du wärst ein besserer Hockeyspieler, wenn du recht willst essen? Also recht in Anführungs- und Schlusszeichen.
Ja, doch, das war sicher ein paar Mal irgendwie ein Thema gewesen. Auf Anfang. Aber also, das weiss ich einfach selber. Es ist gut, dass das nicht so ist. Also, und abgesehen davon, auch wenn es so wäre, auch wenn ich würde jetzt durch das eine Einbuße kaufen, das würde für mich ich nicht in Frage kommen. Also das ist in mir so verankert, dass das völlig von der Priorität her an einem anderen Ort steht, als jetzt eine mögliche Auswirkung, in welchem Sinn auch immer. Also das kommt bei mir viel früher.
Also wenn der Teufel kommt und ihre Seele wird kaufen, im Sinn von, du wirst Nationalspieler dafür, musst hin und wieder einmal von deinem veganen Weg abkommen, wäre das keine Option.
Ja, ich kann mir jetzt gerade ein bisschen Mühe, den Teufel vorzustellen, aber nein, es ist...
Der ist Fleisch, der Teufel ist Fleisch.
Ja, das wissen wir auch. Nein, aber es ist wirklich überhaupt keine Möglichkeit. Also das ist... gewisse Sachen sind einfach fest in einem drin und sind normal, dass man es nicht macht. Und dann macht man es auch nicht, wenn man dann dafür einen Schlagschnängel bekommt, oder? Also,
aber es ist schon ein Punkt, dass also ich jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mich ein bisschen mit sehr oberflächlich mit Ernährungswissenschaft auseinandergesetzt und habe probiert herauszufinden, ob das geht, was da Ernährungswissenschaftler sagen, Spitzensport betreiben und vegan sein. Und ich meine, es gibt einfach alles. Es gibt die sagen, natürlich geht es. Man kann ja alle Lebensmittel, die Eiweiß und die Vitamine, die einem fehlen, wenn man sich vegan ernährt, auf andere Wege wieder sich zuführen. Es gibt aber auch etablierte Ernährungswissenschaftler, die sagen, nein, geht einfach nicht. Du kannst nicht Spitzensport betreiben und vegan sein, aus Gründen von Regenerationsfähigkeit, die dann beeinträchtigt ist, die Schnellkraft, die nicht gleich ist. Sagen Sie, die haben nicht recht in dem Fall, aus Ihrer eigenen Erfahrung?
Das spielt mir nicht jetzt die grösste Rolle, zu sagen, die haben nicht recht. Also, unsere Wissenschaft oder was man dann immer alles unter dem Deckel will versammeln, das hat widersprüchliche Meinungen, leistet Gutes, leistet nicht so Gutes, stellt sich in den Dienst von der Richtigen, stellt sich in den Dienst von der Falschen, nicht bei dir. Ich glaube, also bei mir kommt das aus meinem Herz aus und aus meiner Seele raus. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt in Bezug auf wenn man von einer Evolution von der Spezies Mensch redet, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der Mensch Kuhmilch braucht, dass der Mensch so kreiert worden ist, dass er abhängig ist von der Muttermilch, von einem anderen Säugetier, wo als Spezies noch nicht mal bestanden hat, wo die Spezies Mensch entstanden ist. Also das ist ja schlichtweg nicht möglich. Es wäre auch sonst eine selten dumme Entwicklung von einer Spezies, dass sie über sich in Abhängigkeit hineinbegeben von einer Muttermilch, von einer anderen Spezies. Das ist doch... Ich glaube nicht, dass man da nachher muss gross wissenschaftlich argumentieren, sondern man kann doch einfach sagen, das ist nicht so gedacht. Das ist nicht jede Mutter, sei es Mensch oder sei es ein anderes Säugetier, weiss doch, für wen das die Milch ist, wo in ihrem Körper entsteht. Und das ist nicht... So gesehen ist es doch für mich ganz klar, dass ich nicht dem Kälbli die Milch wegnehme und mit dem Kälbli macht mir nachher noch eben etwas noch viel Schrecklicheres. Das sollte ich nicht so sein. Ich glaube, das ist von dem her doch einleuchtend, jetzt wissenschaftliche Publikationen hin und her. Was Fleischessen betrifft, ist es mir auch wiederum nicht so wichtig, ob man sagt, der Mensch tut eigentlich Fleisch essen oder der Mensch tut eigentlich nicht Fleisch essen oder der menschliche Körper ist zum Fleisch essen. Der Mensch hat die Möglichkeit, mit der Ja, mit dem barbarischen weltweiten Friedhof, also irgendwie mal eine Zahl gelesen, von irgendwie 70 Milliarden getöteten Tieren für den Fleischkonsum, das ist einfach ein Blutbad, das entsetzliches Gemetzel, wo man nachher dann ein Wissenschaftler sagt, dass das von der Schnellkraft her noch etwas wieder ausmachen, oder ob man sagt, also das kann einfach nicht sein, dass wir...
Also der Gesundheitsaspekt ist nicht irre. Es geht nicht um
Nein, das hat doch völlig übergeordnete Sachen. Also das ist für mich, wenn Sie irgendwie mit einem Kriegsgebiet redet über was er jetzt da noch, wenn er jetzt noch 2% mehr Luft in seinem Pneu vom Auto reinlässt, dass er dann eine bessere Leistung hat und weniger Benzin verbraucht. Das sind einfach in der Abwägung und in der prioritären Behandlung ist das absurd. Dann gibt es ja noch ganz andere Argumente von ökologisch und
Und
so weiter.
Was für den Veganismus spricht, das ist eine relativ lange, grosse Diskussion. Ja. Ich wollte die auch gar nicht unbedingt führen heute Abend mit Ihnen. Ich möchte mehr verstehen, was Sie antreibt und wie Sie als Veganer in einem Umfeld leben, wo das nicht die Norm ist. Also genau. Das, was Sie jetzt sagen, das ist eigentlich aber der Grossteil von der Menschheit, wo so tickt, wie Sie es eigentlich für verurteilenswürdig halten. Das ist ja Mehrheit, die grosse Masse. Und darin bewegen Sie sich.
Ja.
Als Teil von einer kleinen Minderheit. Wie kommt man da klar mit dem? Also, haben Sie die Wahrheit für sich erkannt und wenn Sie in die Welt raustragen oder leben Sie einfach für sich im Kleinen? Wie gehen Sie mit dem um?
Ich verurteile nicht die grosse Masse, sondern es ist einfach bei uns nicht, man kann auch nicht sagen, dass einfach jeder Einzelne vor die Wahl gestellt ist und die Entscheidung fällt. Oder das möchte ich mit dem sagen. Also die Bevölkerung.
Das heisst, was fordert sie denn
in dem Sinn? Ist strömiger. Ja, ich fordere
auch die erste Linie. Dass nicht jeder für sich allein entscheiden kann, das müsste da in dem Fall ein grösserer Druck aufgebaut werden.
Ich bin nicht jetzt ein Politiker, wenn mich jemand fragt, wie ich das gesehen, dann sage ich das. Nur ist es natürlich, wenn Sie mich jetzt fragen, was fordert Sie denn? Dann denke ich schon, ja, wenn wir also der Staat sind oder wenn wir die Gesellschaft sind, wo sagt, wo von der Menschlichkeit redet oder wo sagt, das sind die Ansprüche, die wir an uns haben, dann muss ich schon sagen, dann ist das natürlich ein grotesker Widerspruch, dass diese Debatte nicht stattfindet und dass wir also einfach, dass zum Beispiel Leute meinen, dass Kühe einfach Milch geben. Das ist doch eigentlich einem Bildungsstand von einer Schweiz nicht würdig. Also einfach das Gefühl, das ist zwar ein Säugetier, aber es hat einfach Milch. Wer weiss wieso. Aber es ist einfach so, wenn Sie mich fragen, was ich fordere, dann sollte das eine grössere Debatte sein, auf jeden Fall.
Kommen wir zurück zu Ihrem ganz persönlichen Umfeld. Nochmal schnell, als 17-Jähriger dort in die Mannschaft von gestandenen Männern. Das ist nicht einfach gewesen, wahrscheinlich. Schon grundsätzlich nicht als junger Spieler. Und dann eben noch mit dem Hintergrund, dass man sich anders ernährt als die anderen. Mhm. Es gibt im Hockey ja den Trash-Talk auf dem Eis, der bekannte, wo man den Gegner probiert, mit verbal so an Grenzen zu bringen, dass er entweder austickt oder einfach schon seine Leistung nicht mehr bringt. Also sind Sie ein dankbares Ziel wahrscheinlich. Wie erleben Sie das auf dem Eis? Wie wird das thematisiert?
Nein.
Also, gar nicht?
Nein. Also ich muss auch sagen, ich bin irgendwie nie so ein Trash-Talker gewesen. Und normalerweise sind Trash-Talker dann auch vor allem unter sich beschäftigt. Aber dass jetzt einer da auf mich kommt und meine Ernährung würde thematisieren, dann würde ich wahrscheinlich... Dann sagen Sie dann andere Sachen zuerst.
Hat es nie den Moment gegeben, wo Sie eine gewisse Stärke an den Tag legen
müssen? Ja, doch, immer, natürlich, sowieso.
Nein, es ist nicht einfach.
Nein, das stimmt, aber das ist auch... Also das ist auch für mich... also ich habe das Formulat gehört, das ist... Das von der Ernährung, das war ein Punkt gewesen, aber ich bin wirklich sehr, sehr ahnungslos gewesen und von dem her... habe ich ziemlich viel müssen lernen. Also als ich da das erste Mal in so einer Profi-Garderobe war, hatte ich einfach keine Ahnung. Und das war sicher eine Erfahrung. Also ich musste sicher bei ein paar Sachen ein bisschen nur noch durchgehen.
Zum Beispiel?
Und, ja, wenn man keine Ahnung hat und 17 ist und da mit Profis in der Mannschaft ist, dann muss man einfach nur noch durch, weil dann kommt man nicht raus, was läuft und dann kommt man... kommen ein paar Angrände über und dann muss man probieren lernen und dann gibt es noch ein paar Angrände und dann lernt man es vielleicht ein bisschen besser und so weiter. Also, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich jetzt da eine grosse Ausnahme war. Ich denke, junge Spieler werden heute besser angeführt oder bewusster angeführt. Man hat in dem Sinne eine bessere wahrscheinlich Begleitung, als das da war. Aber ich bin wirklich nicht aus einer Sportlerfamilie rausgekommen. Eishockey war von ganz klein auf meine grosse Liebe gewesen. Und ich musste mir aber dann einfach selber einen Weg suchen. Und eben, ich meine, ich bin schon eher ein Einzelgänger. Ich bin jetzt nicht unbedingt der, der sich in einer Gruppe immer am wohlsten fühlt. Also ich bin sehr gerne in der Mannschaft und ich bin sehr, sehr gerne Teil von der Mannschaft. Aber ich muss dann auch sozusagen meine eigenen Momente haben, wenn ich dann mich wieder finden kann und dann wieder meine neue Inputs kann geben, und wenn man dann ein bisschen Einzelgänger ist und 17 und eben sich ganz anders ernährt und sonst nicht so eine grosse Ahnung hat, und dann ist man natürlich ein Ziel, und es hat aber auch sehr viele gutmeinende Ältere dann auch gehabt, wo wir dann auch ein bisschen geschaut haben und so. Also das war ein Stück weit ein normaler Prozess gewesen.
Ich möchte noch auf das Andreas Henny in einer Gruppe Phänomen kommen. Ich habe mit einem Mannschaftskollegen von Ihnen geredet, ich habe auch mit einem privat persönlichen Freund von Ihnen geredet. Ich finde das recht spannend. Die haben beide die Gruppe der Familie sind und das Gruppendenken, das Rudeldenken in ihrem Zusammenhang erwähnt. Möchte ich gerne darauf kommen und auch ihre Herkunft aus dieser Familie, die mit Sport in erster Linie gerade nicht so viel am Hut gehabt hat. Ich möchte jetzt schon mal einen ersten Musiksong hören von Ihnen. Ein Wunschsong, der mit ihrer Mutter zu tun hat. Das ist Iron Maiden, Fear of the Dark. Da gehen wir zurück in ihre Jugend.
Genau, da bin ich etwa 12 oder 13 gewesen, glaube ich, und so. Und nachher haben halt die Buben angefangen, ein bisschen, also jetzt in der Schule und so, haben irgendwie alle angefangen, halt ein bisschen krasse Musik zu hören und so. Und dann war immer so ein bisschen, wäre jetzt noch ein härteres Kassettchen mitbringen und so. Und dann, aber hat es dort auch natürlich ein paar schöne Sachen dabei gehabt. Eben nachher bin ich über das Lied gestolpert und dann hat es mir wirklich einfach sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich es meiner Mutter gezeigt und dann habe ich gedacht, dass sie es wahrscheinlich
jetzt schrecklich findet.
Ja, nein, nicht gerade schrecklich, aber dass ich ihr ein bisschen Eindruck mache mit dem. Und dann hat sie, ist es eigentlich nicht ganz so gewesen, sondern hat sie auch gesagt, es gefällt mir sehr gut. Und das ist jetzt wirklich auch etwas gewesen, wo jetzt gerade sie und mich und sie, wo meine Mutter, wo mir sehr viel bedeutet, das ist auch ein Lied, wo uns dann, ja, wo wir immer wieder mal zusammen auch gehört haben. Und wir sind auch zusammen an einem Konzert gesehen von Iron Maiden. Und das ist sicher ein Lied, das mir viel bedeutet.
Also, dann reden wir hier über die Mutter-Sohn-Beziehung nach Iron Maiden. Fear of the Dark. Das ist der Andreas Henny, Eishockeyspieler beim SC Bern, zu Gast heute im Fokus hier auf SRF3.
Someone's always there.
Iron Maiden, Fear of the Dark. Das ist nicht der Rock Special auf SRF 3, der ist dann am Mittwoch. Das ist die Gesprächssendung Fokus mit dem Andreas Henni, Eishockey-Profi, Student, Veganer und Familienmensch. Das ist ein Song, wo Sie als 13-Jähriger das erste Mal gehört haben und dann Ihrer Mutter vorgespielt haben. Überraschenderweise hat es Ihnen auch noch gefallen. Ist eine Art ein gemeinsames Lied geworden von euch. Was ist das? Sie haben das schon angetönt vorher, dass Ihre Mutter sehr eine wichtige Bezugsperson ist für Sie. Was ist das für ein Verhältnis, das Mutter-Sohn-Verhältnis?
Ja, natürlich, sie ist halt einfach für mich der wichtige Referenzpunkt, wo sie war. Als Kind ist sie immer geblieben und sie ist auch halt die Bezugsperson, wo ich dann hat natürlich jetzt auf eine andere Art, als wenn ich ein Kind war, wo ich mit ihr Sachen ausdiskutiere oder wo wir uns auch austauschen über Sachen, die mir wichtig sind. Und sie steht mir sehr nahe.
Aber wenn man jetzt mit Iron Maiden heimkommt, das der Mutter zeigt, gibt's, würde ich jetzt mal sagen, 80% der Kinder hätten gerne, dass die Mutter das schrecklich findet und dann hätte man sich ein bisschen abgrenzt und wäre dann eben anders als seine Eltern. Hat es das bei ihnen so nicht gegeben, das Bedürfnis, sich abzugrenzen von den Alten?
Ja, nein, also ich kann sicher auch ein paar Krämpfe in meiner Pubertät, das ist klar. Und das mag sich meine Mutter sicher auch noch sehr gut erinnern. Und ich mag mich auch erinnern. Aber es war dann schon eigentlich immer so gewesen, dass wenn ich... Eben, es ist nicht so gewesen, dass wenn ich dann etwas wirklich gerne gehabt habe, wie das Lied, dann habe ich dann schon unbedingt gewählt, dass sie es auch gerne hat. Also das hat mir dann schon sehr viel bedeutet. Und das hat mich geschmerzt, wenn sie das nicht gerne gehabt hat. Und dann habe ich das wahrscheinlich dann eher ausgewählt, weil ich etwas selber an sich gefunden habe, aber einfach bei ihr gesagt habe, das fände ich jetzt das Beste. Und dann hat sie gesagt, das ist ein Zeichen. Und dann habe ich dort ein bisschen
generieren. Was sind denn Krämpfe gewesen? Krämpfe in der Pubertät?
Ja, also ich habe es rückblickend nicht so eine gute Zeit gefunden. Ich habe das ziemlich schwierig gefunden, irgendwie da vom Bub zum Heranwachsenden. Das ist eigentlich für mich eher ein bedrückendes Kapitel gewesen. Kann man nicht so jetzt dass ich in wenigen Sätzen erklären, wieso, aber das ist einfach eine Zeit, wo ich jetzt rückblickend, ich habe mir da viel Sorgen gemacht und nicht so gesehen, wie das alles soll werden. Und
Sorgen gemacht um was?
Ja, einfach wie das soll werden Zukunft? Und dass ich jetzt ein Erwachsener werde und was jetzt alles wird sein. Und wenn ich das soll meistern, also ich hatte eigentlich sehr viel Selbstzweifel gehabt. In vielerlei Hinsicht.
Wie wichtig war das Hockey in dieser Zeit? Sie haben mit 60, glaube ich, angefangen Eishockey spielen.
Ja.
Sie sind in Erlenbach aufgewachsen, das ist am Zürichsee. Mhm. Das Nachbardorf ist Küsnacht. Dort hat es einen Hockey-Club, den SC Küsnacht, damals. Und eine Hockey-Halle. Das ist relativ naheliegend.
Dass man noch keine Halle gehabt, dann, ja.
Ja, die ist dann später gekommen, ja. Also, ja. Hockey hat das in Ihnen eine wichtige Rolle gehabt in dieser Zeit, wo Sie sagen, das war eine schwierige Zeit, die Pubertät.
Ja, auf jeden Fall. Also, selbstverständlich. Also, das ist dann schon. Das ist so die Zeit, wo auch das Hockey eben dann wirklich wahnsinnig wichtig wird. Also so als Bub sind noch viele am gleichen Ort oder ungefähr gleich gut. Es hat schon ein paar, die besser sind, aber dann in der Pubertät erkennt man dann schon ein paar mehr Sachen, vielleicht wie weit dann so ein Spieler mal wird kommen. Und das ist dann schon auch zeitlich etwas sehr Intensives geworden, also wo dann auch eigentlich die meiste Zeit in Anspruch genommen hat. Und das war natürlich für mich ein riesiges Glück gewesen, dass ich da so eine Leidenschaft bei mir hatte, wo halt immer auch viel Orientierung einem gegeben hat und einen Rahmen und eine Struktur und einfach die Gegebenheit als Jungen und halt auch als zweifelnder Junge sich auszutoben und sein Bestes zu geben, jeden Tag etwas. Und das ist für mich ganz wichtig gewesen.
Und deine Mutter war die Hockey-Mom, wo sie... Die Goldküste Hockey-Mom, wo sie mit dem Offroader, Zweitauto, an jedes Training und an jedes Spiel kutschiert hat. Wie muss ich das vorstellen? Ja, das sie lachen in dem Fall nicht.
Nein, es ist Offroader, der Begriff hat es dir gar noch nicht gegeben. Sie ist eine sehr gute Mutter gewesen, was ich jetzt da als Überraschung sage. Sie hat bei allen drei Kindern hat sie halt den Kindern den Raum gegeben, dass sie haben dürfen, sich etwas suchen und ihrer Leidenschaft auch können nachgehen können. Sie ist uns halt dann sehr viel am Umfahren gewesen, ja. Also mein Bruder ist am Shooter gewesen, meine Schwester ist sehr viel am Reiten gsi und das hat natürlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen und das ist dann nicht das Einzige gewesen, sondern sie hat uns in dem begleitet und das ist ihre natürlich dann auch wichtig gewesen, aber nicht, dass sie Druck auf uns gemacht hat, sondern auch, dass sie wirklich da sozusagen uns begleitet hat, eben auch von unserem seelischen Zustand her und was wir einfach da machen sind. Da ist sie sicher der einzelne wichtigste Mensch auch gewesen, jetzt rückblickend in meiner Karriere, wo das überhaupt ermöglicht hat, weil man braucht ja auch immer überhaupt die Möglichkeit, dass man das überhaupt kann machen.
Die ganze Familie lebt vegan. Wie hat sich das entwickelt? Also wie ist das gekommen? Sie sind nicht ein Einzelgänger oder es ist nicht etwas Spezielles bei eurer Familie, dass sie vegan leben, sondern Vater, Mutter, beide Geschwister sind Veganer.
Mhm. Ja, also es ist auch nicht so, dass wir irgendeine religiöse Vereinigung angehören oder so, oder dass wir planen, da etwas zu gründen diesbezüglich. Sondern es ist wirklich eigentlich so, wie ich es am Anfang vom Gespräch schon angetönt habe. Also, meine Schwester hat mal, als sie 5 oder 6 war, einfach meine Mutter gefragt, was denn das sagt und wo das herkommt. Und dann hat meine Mutter sie vielleicht beim Brot erklärt und dann hat sie es halt mal bei einem Stück Fleisch gemacht und dann hat es halt meine Mutter auch erklärt und dann hat meine Schwester gesagt, ja, aber das will sie doch nicht essen in dem Fall, oder? Und das ist dann eben sozusagen ein das Ereignis gewesen, wo nachher der eine nach dem anderen dann auch auf das gekommen ist, wo sich dann nicht mehr anders machen lassen hat, sozusagen. Und dann das Gleiche auch halt mit dem Veganer, weil das ist ja dann auch sozusagen die logische Fortsetzung. Also das hat sich dann auch eigentlich so über die Zeit entwickelt.
Also die kindliche Neugier und die naive Frage von ihrer Schwester nach der Herkunft des Lebensmittels hat dann sozusagen auch den Eltern die Augen geöffnet und man ist dann als ganze Familie zuerst vegetarisch und nachher vegan geworden.
Mhm. Ja, genau. Und eben das ist auch eigentlich so gewesen, dass ja nicht das eigentlich der erste Hintergrund war, eben wenn man das vielleicht vielmal denkt, dass ich da ein fundamentaler Tierschützer bin. Jetzt will ich nichts gegen fundamentale Tierschützer sagen, sondern es ist einfach so, dass ich denke, dass ich normale Werte, wie ich sie in anderen Bereichen auch habe, einfach da sozusagen auch da auch anwenden, analog. Und dann falle ich auf als einer, der sehr für um Tiere bedacht ist. Und
aber Tiere sind Ihnen schon noch Herzensangelegenheiten. Sie haben ja Kuhherden eine eigene, sie haben ja, 7 Kühe im Tessin, sie haben Hunde. Also das ist, ja, das Tier an sich ist Ihnen näher.
Ja, näher natürlich, als anderen natürlich. Nein, aber das ist, ich habe auch die Möglichkeit gehabt. Ich bin mit Tieren aufgewachsen und wenn man als Kind mit einem Tier aufwächst und dann eine Beziehung zu dem Tier hat und dann auch das ein bisschen lernt, dann weiss man mal, dass das einfach unglaublich wertvolle Wesen sein können. Also wertvoll, das muss man nicht mal sagen, das klingt jetzt schon, als ob man etwas von ihnen bräuchte, sozusagen, oder als ob sie etwas leisten müssen. Sie sind einfach wunderbare Wesen und dann hat man schon mal eine Beziehungsfähigkeit mit einem Tier und die treibt man natürlich weiter. Jetzt, wie meine Kuhherde entstanden ist, meine Schwester ist am Ausreiten und es ist immer ein Kälbli einfach gekommen und sie hat ein älteres Ross und sie ist immer am Weiderrand entlang gelaufen und hat mit dem Ross angefangen zu spielen und interagieren und es war einfach halt etwas sehr Schönes gewesen. Und dann eben hat meine Schwester erfahren, dass jetzt das Kälbli dann gerade dran ist, zum geschlachtet werden, so wie es halt ist mit Kälbli, damit sie nachher Milch gibt. Und dann hat sie
also mit Mutter vom Kälbli weiter Milch gibt, obwohl das Kälbli nicht mehr da ist.
Genau, ja. Und dann hat sie halt gesagt, ja, also das ist jetzt schon etwas sehr Trauriges natürlich, oder? Und jetzt auch wieder wie das eigentlich episodenhaft dann auch entstanden ist, ist nachher gesagt, ja, also gut, dann tun wir das, er ist im Tessin, mein Bruder ist im Tessin, er kann da vielleicht etwas organisieren und im Tessin ist das sehr
gut. Sie haben dort Hockey gespielt, muss man sagen.
Genau, zur selben Zeit bin ich in Lugano gewesen. Und dann haben wir dort eben so einen Stall gefunden und einen Bauer, der ein bisschen geschaut hat und so. Und so ist eigentlich selber entstanden. Also das ist auch wieder zu sagen, also ich bin nicht auf der Suche gewesen nach dem, sondern es ist so, dass die Gegebenheit gewesen, bei den Hunden ist es auch immer so gewesen, dass irgendein Notfall war, dass jemand seinen Hund nicht mehr hätte wollen, und man halt einfach dran gelaufen ist. Und dann hat man halt gesagt, ja gut, dann tun wir schauen.
Ja, aber es ist noch gefährlich. Irgendwann hat man nicht nur 7, sondern 27 Kühe und 37 Hunde und
ja, noch 18. Natürlich. Nein, das ist durchaus so, dass man da sozusagen
nie... Man muss sich dann ein bisschen schützen vor dem, weil man würde dann gerne jedes Tier aufnehmen, weil man ja das Herz fürs hat.
Ja, natürlich. Aber also, es gibt ja vielseitige Situationen, wo man gerne würde mehr helfen, als was man kann. Und irgendwie muss man halt da so einen Weg finden, wo was man dran anläuft, dann halt möglichst das Richtige macht, jeweils im Moment. Und das ist ein Faktor vom Ganzen, dass man eben nicht kann so viel helfen, wie man möchte.
Aber das ist, glaube ich, auch ein Charakterzug von Andrea Seni. Also ich kann mir sagen lassen, sie sind sehr gerade auch in einer Gruppe, sehr ein sensitiver Mensch. Also dass sie immer sehr stark spüren, was die Befindlichkeiten der einzelnen Leute sind. Und wenn es irgendwo einen Bedürftigen oder einen Mensch gibt in einer Krisensituation, auch Menschen, nicht nur Tiere, irgendwie einen unglaublichen Helferinstinkt. Woher kommt denn der? Also das mit den Tieren ist ja genau das Gleiche. Haben Sie das von zuhause mitbekommen? Können Sie das irgendwo festmachen? Das haben ja nicht alle in dieser Ausprägung.
Das kann ich nicht so gut beurteilen. Also,
ich weiß
nicht,
normal.
Meinen Sie jetzt das in Bezug auf Sie so können? Meinen Sie jetzt das...
Generell, also Sie sagen, innerhalb des Teams sagen Sie einen, der die eigenen Interessen nicht in erster Linie, an erster Stelle hat, scheint es, hat ein Teamkollege von Ihnen gesagt. Es sei ihnen sehr wichtig, dass Gruppen funktionieren. Mhm. Ein persönlicher Freund von ihnen hat mir gesagt, dass sie in einer Gruppe immer sehr stark spüren, wo die einzelnen Menschen sind und dann sehr stark auf die eingehen. Er hat auch das Rudeldenken ins Spiel gebracht, das Helfersyndrom fast schon. Also das ist offenbar ein Wesenszug im Charakter von Andreas Henn.
Also, jetzt, wenn man es jetzt mal im Eishockey sagt, dann ist es dann geht es mir schon auch wirklich um was ich will. Also ich möchte unbedingt gewinnen. Das ist mir etwas wahnsinnig wichtig und da bin ich wirklich mit dem Herz ganz fest dabei und das ist einfach zu gewinnen als Mannschaft, einfach all die Stunden und das ist einfach etwas Unbeschreibliches, das ist etwas, wo dann jeden Tag stattfindet und wo man jeden Tag daran arbeitet und dann für das braucht es eine wirklich gut funktionierende Gruppe und es braucht eine Mannschaft und ich bin jetzt ein älterer Spieler und ich habe schon viel erlebt und dann ist das etwas, wo ich denke, dass ich da einen Input geben kann und wo ich einzelnen Spielern auch helfen kann. Ich sehe junge Spieler, die vielleicht am Nord sind, manchmal ist es gut, manchmal sehe ich, dass sie irgendwo an einem Ort stehen und vielleicht etwas gerade nicht auf die Reihe kriegen oder so. Dann kann ich auch zu ihnen gehen und ihnen auch sagen, du stehst jetzt gerade an diesem Ort, das ist mein Eindruck. Ich glaube, du hast alles eigentlich, was ist, aber probier es mal so anzuschauen oder so. Und dann ist es wahrscheinlich schon so, dass ich im Verlauf von einer Saison oder jetzt auch im Verlauf von der Jahre immer mehr schon Einfluss nehme auf das, weil es soll ja auch so sein. Es ist ja nicht, man hat ja als Eishockey-Mannschaft nicht einfach nur der Trainer, der den Erfolg herbeiführt, sondern es sind ja Spieler und wir müssen selber schauen und der Trainer gibt einem eine Struktur. Und dann muss man aber wirklich alles, was in einem seiner Macht steht, machen, um da zum Erfolg zu kommen. Und da ist das Eingehen auf die einzelnen Komponenten der Mannschaft auch etwas sehr Wichtiges. Erstens mal ist es richtig, also es ist moralisch richtig, dass man einander weiterhilft. Aber das ist wirklich auch ein ganz spezifisches Interesse von mir, dass ich da Teil von einer erfolgreichen Mannschaft bin. Also das ist mir, ob jetzt in einem Sommer mehr erfolgreich gewesen sind oder nicht erfolgreich gewesen sind, das ist Tag und Nacht, also wie sich das anfühlt. Und in Bezug auf eine Gruppe von anderen Menschen, also wenn sie jetzt meine Familie ansprechen, ja, dann habe ich das wahrscheinlich eindeutig einfach von meiner Mutter übernommen, wo wirklich einfach der innere Kreis von Menschen, der mir wahnsinnig wichtig ist, dort gibt es nicht viele Grenzen, von was ich nicht möchte machen und was ich nicht würde machen für die. Also das ist wirklich meine Basis und ja, selbstverständlich auch jetzt bei meinen zwei Buben, die ich habe, da erkenne ich auch vieles von meiner Mutter, wo halt schon im Poker, wenn man sagen, all in ist. Also, da gibt es in dem Sinn nicht viele Reserven oder ja, ich will jetzt mal ein bisschen schauen und die müssen dann selber schauen. Also, das kann man wahrscheinlich schon so sagen, wenn sie fragen, woher das kommt. Dann würde ich sagen, das sind Charakterzeuge von meiner Mutter.
Es ist sowieso eine interessante Familienkonstellation. Also, sie haben ihre Basis sozusagen in Zerlenbach, dort wo sie aufgewachsen sind. Ja. Dort leben ihre Eltern im Elternhaus nach wie vor. Mhm. Dort lebt ein Bruder, glaub, mit seiner Frau.
Ja.
Dort lebt auch noch ein guter Freund von ihnen. Das ist so eine Art Gross-WG von ihren Nächsten.
Genau.
Also, wie muss man sich das vorstellen? Also eine Art Kommune oder als ganz banal, als eine WG. Ist noch praktisch für sie, dass sie einen Ort haben, wo sie können, wo dann alle ihre Liebsten versammelt sind?
Ja, das ist fantastisch. Das ist wirklich wunderschön und etwas, wo mir auch sehr viel gibt. Also wir haben wirklich ich möchte es nicht irgendwie anders haben. Das ist halt, ich bin viel weg und es ist immer wunderschön, so eben wie sie es gesagt haben, eigentlich zu meinen Liebsten zurückzukehren.
Aber ist das entstanden?
Ja, wie es entstanden ist, man hat einfach nie weggehen wollen, eigentlich wirklich. Also es ist, natürlich hat man auch eigene, also es ist ja jetzt nicht so, dass da alle aufeinander abhocken. Das sind ja auch jetzt viele auch immer mal abwesend und ich bin sowieso immer wieder mal abwesend und so. Also es ist schon dann einfach so, dass wenn man dann dort ist, dann ist meistens auch jemand anders steht und wenn natürlich dann einmal alle dort sind, was dann etwa am Sonntag immer wieder mal vorkommt, dann ist das einfach halt wunderschön. Also
wie viele sind alle? Vater, Mutter, Brüder, seine Frau?
Zwei Kinder, zwei Freunde von der Familie, meine Schwester und ich und meine zwei Kinder.
Ja, das sind über 10 Leute.
Ja,
sie tun jetzt wieder so, als wäre das ganz normal. Ist halt einfach logisch, ist halt einfach so passiert. Für die meisten Menschen ist das nicht normal.
Ist das der normale Zustand? Nicht normal. Aber das ist, also ich denke, vielleicht in anderen Kulturen hat man noch ein stärkeres Sippendenken. Mhm. Also nur schon, wenn man gerade auch nicht im Gotthard ist, dann ist das noch vielleicht noch ein bisschen anders. Ja, es ist nicht normal, das tut mir leid, dass es nicht normal ist, aber es ist einfach so.
Sie müssen sich nicht entschuldigen.
Nein, ich weiß.
Es ist so interessant, dass für Sie das so selbstverständlich ist.
Ja, es fühlt sich halt einfach richtig an, oder? Aber
gerade jetzt, von wegen einer am Gotthard, Sie sind getrennt von der Mutter von ihren beiden Kindern. Mhm. Die Kinder, die leben im Tessin. Die Kinder leben sozusagen auch im Tessin, einen Teil von der Zeit.
Ja.
Wenn sie dann bei Ihnen sind, die Kinder, sind sie zum Teil auch in Bern. Mhm. Also ihr Beruf ist in Bern, sie haben auch in Bern eine Wohnung. Haben aber auch in Erlenbach ihre grosse Basis. Ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, organisatorisch.
Ja, das ist es zu wissen. Und ich bin halt froh, oder? Mein Vater ist jetzt pensioniert, also er arbeitet immer noch, aber er arbeitet halt einen Tag weniger. Er hilft mir sehr viel mit den Kindern rumfahren. Und das ist ein bisschen viel rumfahren für die Kinder, aber das ist halt jetzt etwas, was halt so ist. Und sie kommen auch immer wahnsinnig gerne auf Erlenbach, sie sind auch gerne in Bern. Also.
Aber sie sind noch klein, also ich glaube 2 und 4 sind
sie. Genau.
Aber wenn sie jetzt zu Bern sind, sie haben auch einen Trainingsalltag, sie haben einen Beruf, den sie nachgehen, sie haben Termine. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Haben sie jemanden, der dann das Kind schaut, während sie im Training
sind? Ja, also natürlich brauche ich da nichts. Ein bisschen Hilfe, auch jemand, der jemand schauen kann. Eben die Frau von meinem Bruder hilft jemand auch. Und so organisiert man sich. Also ich glaube, jetzt rein von dem her, oder, dass man da berufstätig ist und muss Sachen für Kinder organisieren, das ist jetzt noch nicht außergewöhnlich. Oder? Das hat ja viele, die in dieser Situation sind. Aber es ist natürlich eben das, was sie angetönt hat, dass eigentlich eben ein paar Sachen vielleicht jetzt nicht unbedingt der Normalität oder wie es die grosse Masse macht, entspricht. Ja, das involviert dann auch Kinder und sie sind aber eben wirklich auch sehr gern bei uns in Erlenbach. Also sie kommen auch gerne auf Bern, aber sie sind auch halt sehr gerne in Erlenbach, weil es halt sehr spannend ist dort und hat dann auch viele Tiere, wo dann auch spannend ist und einen schönen Garten und so.
Wobei im Moment es ja noch einfacher ist, weil sie noch nicht in der Schule sind, oder? Dann wird es dann wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, wenn sie noch eingeschult werden.
Genau, also der Größere ist jetzt ja auch schon im Kind, also bei dem hat er eigentlich den gleichen Kalender wie der Schule. Er darf jetzt zum Teil einen halben Tag fehlen, am Montagmorgen. Das sind, ist mir sehr wichtig, dass ich sie viel habe und man findet mir einen guten Weg.
Es wird wahrscheinlich dann, Sie sind jetzt 34, Ihre Eishockey-Karriere, die geht jetzt auch nicht mehr ewig. Ist das für Sie dann eine Entspannung, wenn Sie können, ich nehme an, Sie gehen dann zurück auf Erlenbach, wenn Ihre Karriere vorbei ist, in Bern?
Oder? Ja, also das steht absolut in den Sternen, oder? Das Eishockey-Spiel muss man ziemlich flexibel sein und man muss auch relativ flexibel sein, für wenn es dann mal fertig ist. Und so kann man da einfach nicht sehr, sehr weit im Voraus planen. Ich glaube nicht, dass dann jetzt die grosse Entspannung wird sein, wenn ich dann einen normalen Arbeitstag habe, wo von 8 bis 5 oder je nachdem etwas anderes ist. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie viel entspannter wird. Ich weiß noch nicht, was es wird sein. Wir werden das sehen, aber das ist eigentlich für mich jetzt nicht in dem Sinne Stress. Das ist einfach.
Aber es könnte sein, dass noch mal eine weitere Station als Hockeyaner kommt, an einem anderen Ort als in Bern.
Ja, sicher. Also das ist sicher etwas, was ich offen bin. Also ich spiele immer noch wahnsinnig gerne Eishockey und das ist ein wunderbares Leben. Es ist ein Glück, das darf, so zu haben. Und das ist sicher etwas, was ich gerne noch weitermache. Und es ist mir auch bewusst, dass es nicht mehr ewig wird sein.
Und die potenziellen Vereine sind sich wahrscheinlich auch bewusst, dass man sich da einen speziellen Spieler holt. Sie machen, haben wir jetzt in dieser Stunde erfahren, vieles ein bisschen anders, als man es vielleicht gängig so ein bisschen kennt. Sie sind auch einer, habe ich mir sagen lassen, von den wenigen, jetzt abgesehen von den Ausländern in der Mannschaft, die im Sommer nicht mit der Mannschaft trainiert, sondern auf Bali gehen sie, glaube ich, jeweils trainieren. Sie können da schon in vielerlei Hinsicht ihren eigenen Weg. Ecken Sie nie an damit? Gibt es da nie gewisse Vorbehalte innerhalb vom Verein vielleicht, von der Mannschaft, dass jetzt der Henny wieder muss seine Extra-Tour fahren?
Ja, doch. Das ist schon manchmal ein Thema. Oder manchmal werden auch, also eigentlich viele werden auch Sprüche darüber gemacht und so. Es ist für mich wichtig, dass ich nach einer Saison kann eben so ein bisschen alleine sein und mich dann sehr, sehr freuen, dass ich nachher wieder da mit meinen Gespendlichen zusammen bin. Und dann ist mir nachher genug zusammen. Also ist mir dann von Anfang August bis, wenn es gut geht, Mitte April ist man eigentlich jeden Tag sehr, sehr intim und sehr nah zusammen. Und dann ist das eigentlich für mich wichtig, einfach die Phase vom mich sein und einfach halt in einem anderen Kontext sein. Und dass ich jetzt einfach jeden Sommer in Bali trainiere, das stimmt ja so auch nicht. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre bin ich relativ lange da gewesen, also ich bin ein paar Wochen da gewesen. Und das ist jetzt einfach etwas, noch ein schöner Traum gewesen, den ich mir jetzt noch erfüllt habe, solange ich das in dem Sinn von der Arbeitsaufteilung noch kann, wo ich eben als Eishockey-Profi andere Zeiten oder Anforderungen habe, als man es dann in einem normalen Beruf hat. Und es ist halt auch sehr schön gewesen, einfach mal mit den Kindern mal einfach so ein bisschen das Leben am Strand.
Was steht noch an, wenn man früher schaut? Also Sie haben jetzt gesagt, als Hockeyaner weiss man nie so genau, was noch kommt. Mhm. Da muss man flexibel bleiben. Aber wenn Sie es selber bestimmen könnten und nach Ende der Karriere können Sie dann doch wieder sehr selber bestimmen, sind Sie nicht mehr abhängig von einem Verein, der den Vertrag noch verlängert oder nicht. Mhm. Was steht auf der Liste? Also Sie studieren Kommunikationswissenschaften, nebenbei mal auch noch. Auch das in Lugano. Sie könnten ja Ernährungsberater schon fast sein, durch Ihr Vorwissen. Sie könnten Alphirt sein mit Ihrer Erfahrung als Kuhherdenbesitzer, wobei dann müssten Sie Kühe melken und Käse verarbeiten, das wäre nicht so in Ihrem Sinn.
Ja, das muss man nicht unbedingt. Aber ich habe da sicher Sachen, wo ich daran denke, aber das ist nicht, ich habe jetzt nicht etwas vor Augen, wo ich könnte sagen, das ist das, was ich machen will. Also jetzt bin ich in dem Moment als Eishockey-Spieler und das ist das, wo mein Fokus hat. Und eben also das vom Studium nebentour, das gibt eigentlich relativ viele Eishockey-Spieler, die das noch nebentour machen. Also jetzt erst einmal zu sagen, dass das nicht so außergewöhnlich ist und halt zweitens eben, also das Bewusstsein ist unter Eishockey-Spielern schon da, dass man muss ein im Ball bleiben und das schon etwas in den Weg leiten für nachher. Und ganz abgesehen von dem ist es auch noch interessant, auch noch etwas anderes zu haben als Beschäftigung.
Sie sind als junger Mensch schon einer gewesen, der sich immer schon in politische Diskussionen bei den Erwachsenen eingemischt hat, der früher schon eine sehr eigene Meinung gehabt hat. Sie hätten ja ein Anliegen. Das haben Sie am Anfang von der Sendung relativ vehement vertreten. Auch. Das wäre ja vielleicht etwas, in die Politik oder ins Lobbying einzusteigen und Ihre Interessen zu vertreten. Sie werden ja gerne ins Feld geführt, also von Vegetariern und Veganern Organisationen, sie werden da immer genannt, im gleichen Atemzug mit Leuten wie Bill Clinton, Leonardo da Vinci, Clint Eastwood, alles ja. Veganer, als Aushängeschild. Als
ja, das ist eine Kategorie von VIPs. Mhm.
Die und ich. Und Andreas Henni.
Genau. Nein, also, ob ich jetzt in die Politik einsteigen
zum Beispiel, ja.
Nein, das gibt sehr, es interessiert mich sehr, aber ich kann nicht, ich kann eigentlich keine Ambition in die Politik einsteigen. Es interessiert mich, ja, aber ich wusste auch gar nicht, wo ich mich damals melde, zum da den Einstieg machen.
Man müsste sich mal wählen lassen, irgendwo. Ja. In ein kommunales Gremium vielleicht.
Ja.
Gemeinderat Erlenbach.
Ja, mal schauen. Ich war schon mal der Kill bei dir am letzten Wochenende. Vielleicht ist das schon mal der erste Schritt.
Ja, die Stunde ist schon rum. Andreas Henni, wir haben gar nicht alle Musikwünsche ausgerüftet. Ich würde sagen, einen nehmen wir noch. Jetzt haben sie die Wahl. Entweder ist Things Have Changed. Das ist ein Song, der den umgekehrten Weg genommen hat, wo nicht sie ihrer Mutter gezeigt haben, sondern ihre Mutter ihnen gezeigt hat. Mhm. Oder ein eher ruhigerer Ben Harper. Mhm. Für was entscheidet sie sich zum Schluss?
Ja, dann nehmen wir doch das von Bob Dylan, um das abschließen.
Der Mutter zurückgeben.
Genau.
Das war der Fokus mit dem Andreas Henni, Verteidiger vom SC Bern, ab übernächste Woche, und am Freitag 13. haben wir, glaube ich, das erste Spiel gegen Zug.
Ja.
Wird wieder regelmäßig auf Schweizer Eis Hockey gespielt mit Beteiligung von Andreas Henni, wenn die Hockeysaison wieder losgeht. Die Sendung, die könnt ihr nachhören oder als Podcast abladen auf srf3.ch. Und ihr könnt uns schreiben, wenn ihr wollt, Lob, Kritik oder wenn ihr schon etwas nachzutragen habt zu dieser Sendung, mail an fokus@srf3.ch. Mein Name ist Tom Giesler, noch einen schönen Montagabend.
On my lap, and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The
understand so much you can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care.